Die Jahreslosung. Steffen hat es schon gesagt und die Jahreslosung, die steht in einem Kontext, einem Textzusammenhang und ich finde es wichtig, dass wir dem einmal hören. Wir blenden das erste Bild ein und der Pascal kann schon mal zu mir kommen, der wird uns den Text lesen.
Also ich muss sagen, das ist schön groß geschrieben. Das ist, also ich lese aus Markus 9, Verse 14 bis 28. Und sie, Jesus, Petrus, Jakobus und Johannes, kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge Jesus sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, warum streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie sprachen zu ihm, und sie brachten ihn zu ihm. Und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, also den Vater von dem Sohn, wie lange ist's, dass ihm das widerfährt? Und er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbräuchte. Wenn du aber kannst, so erbarme dich, hilf und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihnen, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass das Volk herbeilief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn sehr und fuhr aus. Und der Knabe lag da wie tot, sodass die Menge sagte, er ist tot. Jesus aber ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er heimkam, fragten ihn seine Jünger für sich alleine, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Gebet.
Ja, schon seit Kindertagen ist sein Sohn schwer krank. Der böse Geist hat tödliche Macht über seinen Sohn. Niemand konnte bislang helfen, der Vater ist verzweifelt. Vor Minuten erst ist eine Hoffnung erloschen. Die Jünger Jesu, an die er sich hilfesuchend gewandt hatte, konnten seinen Sohn nicht heilen. Die Enttäuschung darüber ist unermesslich. Plötzlich ist Jesus da. Mit all seiner Enttäuschung, mit all seinen Gefühlen, Ängsten und Sorgen steht der Mann vor Jesus. Er versteckt seine Zweifel nicht, er verdrängt sie nicht, sind ihm vermutlich auch nicht peinlich. Ein grundehrlicher Mann, dieser Vater. Obwohl ungläubige Gedanken und Gefühle an ihm zerren, platzt alles aus dem Vater heraus, was in ihm ist, und er schreit verzweifelt, Jesus, wenn du etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Eine bewegende Szene. Jesus kommt dem Vater gegenüber, in nur einem Satz auf den Glauben zu sprechen. Und sofort antwortet der Vater mit einem Hilfeschrei aus der Tiefe, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wie wunderbar dass das Jesus nicht zu wenig ist. Hilf meinem Unglauben, daraufhin geschieht das Unfassbare. Jesus heilt den Jungen, ohne dass der Glaube des Vaters ein anderer geworden wäre. Und da habe ich mich gefragt, wie groß muss mein Glaube sein? Und was tue ich, wenn ich mal nicht glauben kann? Und dieser Bibeltext macht irgendwo deutlich, Jesus benötigt keinen perfekten Glauben, in Anführungsstrichen, um zu handeln. Und dieser Bibeltext macht deutlich, entscheidend ist, dass wir mit unseren Zweifeln und unserer Kleingläubigkeit zu Jesus kommen. Und das, wenn ich das tue, hat ja wiederum schon was mit Glauben zu tun, ne? Glauben heißt ehrlich sein vor Gott. Es gibt Momente im Leben, da ist alles in Aufruhr. Was bislang im Gleichgewicht war, gerät ins Wanken. Tiefe Glaubensüberzeugungen stehen plötzlich in Frage. Ein erster und wichtiger Schritt zum Überwinden von Zweifeln ist es, sie wahrzunehmen, ja, ich habe sie, und auszusprechen. Nicht schweigen, wenn diese Zweifel da sind, sondern wir sollten sie herausschreien, ähnlich wie dieser Vater. Und nicht einfach nur irgendwo in den Wald hinein, kann man auch, sondern wir haben eine Adresse, kann auch im Wald geschehen, zu Gott hin. Es ihm sagen, ich glaube Gott, hilf meinem Unglauben. Die Zweifel, der Unglaube, sie sind keine bewusste Verweigerung des Glaubens. Glaube ist dadurch gekennzeichnet, dass wir hoffen und bangen, dass wir fest vertrauen und dann wieder mit dem Zweifel ringen. Und dieser Bibeltext, denke ich, steht für alle, die den Boden unter den Füßen verloren haben. Für die, die bislang großes Vertrauen in Gott hatten und deren Glaube plötzlich durch eine Grenzerfahrung ins Wanken gerät. Ich habe mal so einige Beispiele. Ich habe mich zurückerinnert, ich hatte ja mal in der Pflege gearbeitet, das war im Altenheim gewesen, und da war ein älteres Herrchen, sage ich mal, so ein kleiner Mann, der war noch kleiner als ich, und der sagte mir dann, ich glaube nicht mehr an Gott. Früher habe ich an Gott geglaubt. Ich war sogar in der Heilsarmee und habe dort mitgearbeitet. Ja, und dann fragte ich ihn, und warum glaubst du nicht mehr? Die Christen dort, die haben mich so verletzt, was ich da erlebt habe, und dann habe ich aufgehört zu glauben, ich glaube nicht mehr. Und ich werde das nicht vergessen, dieser kleine Mann hatte ein besonderes Kennzeichen, der hatte immer so einen Schlapphut auf, immer, im Haus, den hast du nie auch beim Essen ohne Hut gesehen, der Hut, der war ihm angewachsen. Eines Tages kam ein Priester ins Haus, zu einem Krankenbett, und da stand dieser kleine Mann mit seiner Mütze auch gerade dabei, und als er den Priester sah, dann nahm er sofort eine aufrechte Haltung an, zog ehrfurchtsvoll seine Mütze vom Kopf und hielt sie vor seine Brust und senkte sein Haupt. Und das hat er nicht wegen dem Priester getan. Und da hatte ich so bei mir gedacht, na, du sagst, du glaubst nicht mehr. Vielleicht glaubst du doch mehr, als du denkst. Ein anderes Beispiel, bei einer meiner letzten Beerdigungen kam das Gespräch im Trauerhaus auch auf den Glauben. Und eine Frau platzte plötzlich regelrecht unter Tränen heraus. Früher habe ich an Gott geglaubt, aber als ich mit ansehen musste, wie mein Mann verstarb, habe ich meinen Glauben verloren. Und sie weinte, und ich konnte regelrecht spüren, wie sehr sie darunter litt, dass sie nun nicht mehr wie früher glauben konnte. Ich kenne ein Ehepaar, etwa mein Alter, die haben ganz, ganz viel in der Gemeinde vor Jahren getan. Die waren leitend tätig, haben gute Arbeit gemacht, die haben sich voll reingegeben, und sie mussten zweimal in ihrer Familie eine Totgeburt verkraften. Und das hat verständlicherweise etwas mit ihnen gemacht. Und so, wie sie einmal an Gott geglaubt haben und sich auch hineingegeben haben für das Reich Gottes, können sie nun nicht mehr. Und beim letzten Besuch sagte er mir, ich kann nicht mehr an einen Gott der Liebe glauben, der kleine Kinder sterben lässt. Ich glaube nicht mehr. Ich schließe nicht aus, dass es da irgendwo einen Gott geben mag, aber so, nein, ich glaube nicht mehr. Und ich bete jeden Tag für dieses Ehepaar, auch gerade während der Autofahrt, als ich zu euch kam, dass Gott ihnen, diesen beiden, den Glauben wieder schenkt. Und da habe ich irgendwo so, ja, fast, ist mehr als Hoffnung, Gewissheit fast, dass Gott das tun wird eines Tages. Dass er ihnen ihren Glauben wieder schenken wird. Und ich bin mir bewusst, erzwingen können die beiden ihren Glauben nicht. Gott muss ihnen den Glauben schenken. Wusstet ihr, es gibt ihnen den ungesunden, den krankhaften Glauben? Der ist gar nicht so selten. Der Glaube ist also mein Verhältnis zu Gott, nicht wahr? Der Glaube wird krankhaft, wenn er einen gezwungenen oder erzwungenen Verlauf nimmt. Gott möchte vielmehr, dass ich ehrlich bin vor ihm und auch vor mir selbst. Wenn plötzlich Hilflosigkeit und Ohnmacht meinen Glauben bestimmen. Und nicht wenige Christen berücksichtigen das nicht. Warum? Aus Angst vor Gott. Sie würden dann Gottes Ansprüchen nicht genügen. Und so veranstalten sie dann so etwas, ich habe das mal in Anführungsstrichen geschrieben, wie geistliche Klimmzüge. So sagen sie gewaltsam gegen sich selbst und verkrampft, gegen ihre augenblickliche Situation und Gefühlswelt den immer wiederkehrenden Spruch auf, ich muss ja glauben, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Obwohl, wenn sie ehrlich wären, es zurzeit gar nicht können. Und solch ein Verhalten wirkt sich auf die Seele und auch auf den Körper aus. Eine Anspannung an Körper und Seele macht sich breit. Viel gesünder wäre es, damit aufzuhören. Und Gott ganz ehrlich im Gebet entgegenzuschreien, Gott, ich kann nicht mehr, hilf meinem Unglauben. Denn das, was du eigentlich glaubst, sind nicht deine Sprüche, die du dir einredest, sondern das ist in dir. Ganz tief in dir. Und das ist das, was du wirklich glaubst. Du darfst dich in deiner Beziehung zu Gott entspannen. Gott will dein Versagen. Er will deinen Mülleimer. Kipp ihn komplett vor ihm aus. Gott hält das aus, keine Angst. Er hält ganz andere Dinge aus. Wir finden zum Beispiel solches Verhalten in manchem Psalm oder auch in unserem heutigen Bibeltext. Ich möchte euch sagen, was das ehrlichste Gebet ist, das du je oder ich gesprochen haben. Ein ehrlicher Schrei, der aus der Tiefe meiner Seele kommt, ist wohl das ehrlichste Gebet, das ich je gesprochen habe. Ehrlicher kann ich es nicht meinen. Und das muss ich manchmal gar nicht in Worte fassen. Da reicht, wenn ich einfach zu Gott schreie. Er versteht das, was ich sagen will. Aber das ist das, was wirklich tief in mir ist, wer ich da eigentlich bin. Ich habe mich zurückerinnert, früher in jungen Jahren, wo ich noch alle Zähne gesund hatte, da hatte ich einen sehr starken Glauben. Er war tief in mir. Und stark habe ich in meinem Konzept auch in Anführungsstrichen aufgeführt. Morgens schon, direkt nach dem Aufstehen, stand ich so, Herr, hier bin ich, du hast bestimmt schon auf mich gewartet. Was sollen wir beide heute tun? Ja, so war ich unterwegs. Ich fühlte mich kraftvoll in meinem Glauben. Da war ich doch in bester Gesellschaft mit Petrus. Der hatte ja bekanntlich auch so einen starken Glauben. Er hat einmal zu Jesus gesagt, Jesus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Ihr kennt das, ne? Dann krähte der Hahn dreimal und Petrus ging weg und ging ein Bier trinken. Einige sind wach. Gleich gibt's Kaffee. Gleich kriegt ihr euren Kaffee. Er ging weg und weinte bitterlich. Und in diesem Moment brach in ihm etwas zusammen. Aber er lernte eine wichtige Glaubenslektion. Das geliebte Großmaul Petrus backte von nun an vermutlich kleine Brötchen. Und diese kleinen Brötchen waren für seinen weiteren Glauben, für sein weiteres Verhältnis zu Gott äußerst wichtig. Und er wusste plötzlich, nicht er ist der große Held, der groß im Glauben steht. Nun war für ihn klar, Gott ist der große Held meines Glaubens. Wer bin ich und wie schwach bin ich? Und er merkte plötzlich, mein Glaube ist vielmehr ein Empfangen von Gott. Und nun hatte er sicherlich auch die Worte verstanden, die Jesus ihm einmal gesagt hatte. Jesus hatte ihm mal gesagt, diesem Petrus, Petrus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Jetzt verstand er. Zweifel, Glaubenskrisen sind bei Gott nie das Letzte. Im richtigen Umgang, wenn wir schreien zu Gott, können sie uns durchaus dazu dienen, in ein gottgewolltes Glaubensverständnis und damit in eine vertiefte Beziehung zu Gott zu kommen. Und nicht immer ist es der Teufel, der mich in solch eine Krise wirft. Mitunter ist im Sturm der Herr selbst. Früher war ich stark im Glauben, so meinte ich. Ja, ich sag mal so, heute würde ich meinen Glauben als etwas bescheidener, stiller und vielleicht darf ich sogar sagen ergebener beschreiben. Wie ist es dazu gekommen? 1991 fing ich erstmals als Pastor in Pirmasens an und hatte schlagartig keinen Glauben mehr. Ich hatte dort vermutlich mein erstes Burnout, aber da waren noch andere Dinge im Spiel. Ich konnte nicht mehr glauben. Und jetzt war ich Pastor. Wenn ich das Alte Testament gelesen hatte, kam ich an einigen Stellen überhaupt nicht klar. Wenn Gott sagt, bringt sie alle um, Frauen, Kinder, keiner soll übrig bleiben. Ich sage, was ist das? Ich kann nicht, komme ich nicht klar mit. Da war die Frage nach den anderen Religionen, warum gerade das Christentum mit diesem Absolutheitsanspruch, kam ich nicht klar. Dann war mir klar, Menschen sind so manipulierbar, da ist eine tolle Band, ja, die machen Stimmung und alles hüpft, Halleluja. Ich kam mit, der war weg, plötzlich. Der Glaube, der jahrelang tief in mir war, war weg. Und ich kam mir vor, als wenn ich noch glauben wollte, als wenn ich meinen Glauben von außen an mich ranziehen müsste, damit ich irgendwo noch glauben könnte. Aber das ist mir nicht gelungen. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe Hilfe gesucht bei anderen Pastoren und niemand konnte mir helfen. Irgendwann sagte ich, hör mal, wenn es dich da tatsächlich geben sollte, du siehst, ich kann nicht mehr glauben. Das Einzige, was ich dir noch anbieten kann, zu mehr bin ich nicht mehr fähig, ich kann dir meinen kleinen Finger geben und mit dem kleinen Finger kann ich mich bei dir einhaken. Mehr kann ich nicht. Die Zeit meines Unglaubens ging etwa so anderthalb Jahre, es war furchtbar. Ich musste damals ich habe dort jeden Sonntag gepredigt, ich musste jeden Sonntag auf die Kanzel steigen, das Wort Gottes predigen und den Leuten Mut machen. Und dann waren ja noch die vielen anderen Dinge in der Woche. Und die Pirmasenser, das ist ein besonderes, ne, der Finger kommt später. Aber na gut, du hast mitgedacht, ist auch gut. Immer gut, ja. Und ich musste natürlich die anderen Dinge machen. Und die Pirmasenser, die lächeln nicht so wie ihr da. Ne? Ihr seid ja alle so freundlich. Und die saßen immer so im Gottesdienst. Ne? Und ich musste den Laden auch noch ziehen. Und ich selber hatte keinen Glauben mehr. Dennoch hatte sich der Besuch im Gottesdienst verdoppelt während dieser Zeit. Da hatte ich was begriffen. Und ich vermute, ich habe das bis heute begriffen. An mir konnte es ja nicht gelegen haben. Es ist der Herr selbst, der letztlich bei all unserem Einsatz seine Gemeinde baut. Wie kam ich wieder zu meinem Glauben? Meine Bemühungen reichten ja nicht. Gott schenkte ihn mir zurück. Während der Zeit meines Unglaubens las ich mehrfach das Neue Testament. Warum? Um jetzt bei Jesus Kritik zu finden. Das war der Grund, weshalb ich es oft durchgelesen hatte. Ich fand aber nichts, aber auch gar nichts, wo ich eine Kritik an Jesus gehabt hätte. Und dann fiel mir auf, selbst die Feinde von Jesus fanden ja auch nichts. Die konnten ja nur mit Lügen agieren. Etwas Wahres konnten sie an ihm nicht finden. Ganz im Gegenteil, bei Jesus fand ich nur, was mich als Mensch wirklich erfüllt, tief in mir, wonach ich Sehnsucht habe. Und das alles fand ich in Jesus erfüllt. Und ich fand meinen Glauben ganz neu, oder besser gesagt, er wurde mir neu geschenkt in Jesus. Das war mir so, in der Form, überhaupt die vielen Jahre vorher nicht bewusst. Ich fand meinen Glauben ganz neu im Sohn Gottes, in Jesus Christus. Jetzt, Kollege, da oben kommt mein Finger. Und es ist schon erstaunlich, dort seht ihr meine Hand, meinen Finger. Und mein kleiner Finger ist in den letzten Jahren, ohne dass ich mich verletzt hätte, verkrüppelt. Ich kriege den nicht mehr zurück, ne? Der bleibt so. Und es ist der kleine Finger, den ich Gott damals angeboten hatte, als ich sagte, Gott, ich kann nicht mehr glauben. Ich habe ihn nicht mehr. Wenn es dich gibt. Ich kann nur noch bei dir mit einem kleinen Finger bei mich einhaken. Mehr geht nicht mehr. Und der bleibt so, solange ich lebe. Als wenn Gott mir ein Zeichen gegeben hat zur ewigen Erinnerung. Damit ich niemals vergesse, wie Gott meinen kleinen Finger ergriffen hat und dennoch zu mir gestanden hat, obwohl mein Glaube eigentlich weg war. Heute weiß ich, mein Glaube lebt aus Gott. Gott trägt mich durch, auch wenn ich versage, wenn ich nicht mehr kann. Er ist da, auch wenn die Situation unerträglich ist. Er ist da, auch wenn ich nichts spüre. Und daraus erwächst mehr und mehr eine Sehnsucht nach dem, was über dieses irdische Leben hinausgeht. Ein letztes Bild habe ich euch mitgebracht. Ich bin ja kein Künstler, aber ich habe dann Jahre später einmal ein Bild gemalt. Und ich frage euch mal, fällt euch irgendetwas in diesem Bild auf? Könnt ihr ruhig laut nennen. Was seht ihr? Niedergeschlagenheit. Vermutlich meinst du dann die rechte untere Bildhälfte, dieser Mann im Blau gehalten, ne? Mhm. Eine Hand von oben, die ihn irgendwo empfangen will, ja. Ja, das ist interessant. Wenn ich das Bild mal so eingeblendet hatte, das hat keiner gesehen. Du hast es gesehen. Also der Mann, der seine Hände hoch zum Himmel ausstreckt, das sieht fast so aus, als wenn er das Kreuz festhält, ne? In Rot. Als wenn das Kreuz ihn stützt oder er sich festhält, genau. Mhm. Ich frage dann manchmal, auf dem Bild sehen viele zwei Personen. Ne? Einmal die Farben in sich trägt, ne? Auch die sich ausstreckt, dann gibt es ja rechts daneben in dunkel und blau gehalten, die Person, die das genau nicht kann. Die kann alles andere, die Hände fallen schlaff nach unten, ist gar nicht in der Lage. Meine Frage war dann immer, sind das zwei Personen oder ist das eine Person? Ich sehe darin eine Person. Du siehst nur einen Engelflügel. Man sieht auch bei dieser Hand so helle Pfeile, die nach oben ziehen. Ja? Ne? Dann seht ihr links von dieser Person auch so einen Pfeil, der einmal hoch, in Rot und dann bitte ins Dunkle, der auch runterziehen will. Das meinst du? Okay. Mhm. Seht ihr unten rechts, wo das Dunkle ist, auch eine Schlange? Vielleicht sind in diesem Dunkel gehalten viele Schlangen, wer weiß es, ne? Gut, ihr habt schon einiges entdeckt. Die letzten Sätze, dann bin ich eigentlich durch. Wir müssen mit nichts allein zurechtkommen, nicht einmal mit unserem Zweifel, weil Jesus da ist, mitten im Sturm unseres Lebens. An Jesus zu glauben heißt nun nicht, dass wir uns an ihm festhalten aus eigener Kraft. Sondern wir können uns nur an ihm festhalten, weil er uns hält. Und Glaube ist darum mehr gehalten sein als festhalten. Und das Gebet, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, führt mich zu Gott. Amen.